Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Analogien, Bilder, Symbole, biblische Texte verstehen. Biblische Prophetie ist voller Bilder und Symbole. Doch um sie wirklich zu verstehen, müssen wir sie im biblischen Kontext deuten. Ein Schlüssel dazu liegt im Alten Testament, insbesondere in der Genesis. In den kommenden Wochen tauchen wir tief in die Welt der Prophetie ein, entschlüsseln zentrale Aspekte und sprechen über die Bedeutung eines klaren Verständnisses. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Ja, ich freue mich, dass wir uns wieder treffen können, um ein Stück weiter darin zu forschen, wie die Symbolik in der Bibel zu verstehen ist. Ich bin hier nicht alleine, ich möchte meine Gesprächspartner hier kurz vorstellen. Hier ist der René zu meiner Rechten, Thomas zu meiner Linken und der Dennis noch und ich bin die Yvonne. Und wir wollen gern, bevor wir in Gottes Wort hineintauchen, noch miteinander beten. Unser großer Heiland, danke, dass wir in den kommenden Minuten uns anschauen dürfen, wie du in den Psalmen dich und dein Wesen erklärst, wie wir den Rest der Bibel und vor allem die Prophetie auch durch die Psalmen besser verstehen können. Und so bitte ich dich, dass für jeden hier in unserer Runde, aber auch für jeden Zuhörer, für jede Zuschauerin irgendetwas Neues dabei ist, ein neues Puzzlestück, das dein Bild wieder vollständiger macht. Und ich danke dir, dass du uns leiten wirst. Amen.
Amen. Amen.
Ja, ihr Lieben, lasst uns doch einen sehr bekannten Vers in Offenbarung 14 aufschlagen. Das ist unser Merkvers diese Woche. Und wir wollen gleich mal schauen, welche Symbolik da drin vorkommt, die uns schon so geläufig ist, dass wir es fast überlesen. Ich habe den Eindruck, manchmal, wenn wir diesen Vers lesen, merken wir gar nicht mehr, was da eigentlich noch an Symbolik drin steckt. Dennis, magst du den gleich lesen?
Offenbarung 14, Vers 1. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben.
Ja, was haben wir denn hier für Symbole? Oder stellen wir uns das wirklich so vor, dass auf einem Berg Zion, müssten wir noch klären, was das für ein Berg ist, ein Lamm steht mit 144.000 Menschen?
Ja, du lachst schon. Also wir stellen es natürlich nicht genauso vor. Die Offenbarung ist ja voller Symbole, die ausgelegt werden wollen. Und um jetzt mal eines rauszugreifen, das vermutlich leichteste in der gesamten Offenbarung, das wäre das Lamm. Und von dem Lamm wissen wir, es geht hier um das Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Schon Johannes der Täufer weist auf Jesus und bezeichnet ihn so. Hier geht es also um Jesus Christus, der auf dem Berg Zion, dem Tempelberg, steht.
Also du hast uns die Symbole schon ausgelegt, was natürlich nur geht, weil du ganz viele Bibeltexte im Hinterkopf hast, die diese Symbole erklären. Ja, du hast jetzt Johannes 1, 29 zitiert, ohne diesen Vers zu zitieren, aber genau. Und wir wollen heute schauen, wie uns die Psalmen helfen können, diese Symbole, die hier genannt werden, herauszufiltern. Und da bitte ich euch, dass wir gleich mal den ersten dieser vier Psalmen aufschlagen, die wir uns anschauen werden, nämlich den Psalm 122. Das sind alles recht kurze Psalmen. Vielleicht, Thomas, darf ich dich bitten, dass du den Psalm 122 gleich mal für uns liest. Ja.
Psalm 122, ein Wallfahrtslied von David. Ich freue mich an denen, die zu mir sagen: Lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, du bist gebaut als eine festgefügte Stadt, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, ein Zeugnis für Israel, um zu preisen den Namen des Herrn. Denn dort sind Throne zum Gericht aufgestellt, die Throne des Hauses David. Bittet für den Frieden Jerusalems, es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Friede sei in deinen Mauern und sichere Ruhe in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen sage ich, Friede sei in dir. Um des Hauses des Herrn, unseres Gottes willen, will ich dein Bestes suchen.
Mhm. Worum geht es denn da in diesem Psalm? Vielleicht können wir das ein bisschen zusammenfassen.
Also bei mir wird einleitend gesagt, es ist ein Wallfahrtslied von David. Mhm. Und das erkennt man in diesem Psalm auch. Es ist eine Art Loblied Jerusalems, wie schön es ist, wie sehr die Stämme auch zu Yahweh gehören, die jetzt hier unterwegs sind, zu diesem Ort, an dem sie diesem Gott begegnen können.
Mhm. Also Jerusalem als, ich möchte fast sagen, Gegenwart Gottes, ja? Mhm. Du hast jetzt gesagt, sie wollen Gott begegnen.
Genau, und dann in Vers 5 finde ich spannend, da steht ja, das wird ja eingeleitet mit denn, so als wäre das so der Dreh- und Angelpunkt von dem ganzen Psalm. Also sie gehen dahin, weil da eben Throne des Gerichts stehen. Mhm. Und das führt dann dazu, dass eben Frieden entstehen kann.
Mhm. Also ein großes Thema ist Gericht, ein Thema ist Frieden. Ja? Haben wir noch Themen, die da vorkommen?
Also wenn wir jetzt hier in Vers 5 hören von den Thronen, die zum Gericht aufgestellt sind, wäre das vielleicht nicht das, wo ich mir sage, jawohl, ich freue mich, dorthin zu ziehen. Gericht verbinden wir eher mit was Negativem. Aber hier wird deutlich, schon gleich im ersten Vers, ich freute mich, als sie zu mir sagten, wir gehen zum Haus des Herrn. Mit anderen Worten, ich freute mich, als wir dort zu den Thronen sind, wo Gericht gehalten wird. Es scheint hier also um etwas Positives, gnädiges Gericht, um Gerechtigkeit zu gehen, die dem Volk zuteil wird hier.
Mhm. Du hast jetzt vorhin gesagt, René, es ist ein Wallfahrtslied auf Jerusalem hin, ja, weil das ja die Israeliten gesungen haben oder sich aufgesagt haben auf dem Weg dorthin zu den jährlichen Festen. Im Vers 9 haben wir dann noch einen Grund, warum Jerusalem hier immer wieder genannt wird. Was ist eigentlich das Ziel all dieser Wallfahrtspilger?
Ja, es geht hier um das Haus des Herrn. Mhm. Wegen des Hauses des Herrn, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Diese Stadt ist so besonders, weil Gott sein Haus dort hat.
Mhm. Mhm. Also hier schließt sich für mich auch eine Klammer. Ja, in Vers 1 steht schon, wir gehen zum Haus des Herrn. Und Vers 9 heißt es, deshalb suchen wir das Beste der Stadt. Also der Tempel ist wohl das, wo man Gerechtigkeit, Frieden, Heil, steht bei mir, finden kann. Du wolltest noch was sagen?
Letzten Endes natürlich direkt eine Begegnung mit Gott.
Mhm.
Das heißt, sie, das kommt so ein bisschen rüber, sie wollen jetzt nicht einfach nur eine Pflicht erfüllen, weil Gott gesagt hat, sie sollen da hingehen, sondern hier drückt es so diese Freude aus, Gott zu begegnen. Wir gehen also jetzt hier in diesem Psalm direkt dorthin, wo Gott gesagt hat, dort möchte er wohnen. Das ist ja quasi seine auserwählte Wohnstätte. Daher auch dieser Name Jerusalem, da klingt ja wirklich dieses Shalom, ja, dieser Friede mit.
Mhm. Und das, was schön ist an dem Psalm, ist, dass es nicht einfach eine Erklärung des Tempels ist, was man dort alles finden kann, dass Gott dort zugegen ist, sondern diese Freude, ja, diese persönliche Beziehung, diese Sehnsucht nach dem Haus des Herrn kommt hier so raus.
Ja? Und was ich da interessant finde, ist auch im Vers 4, dass dadurch, dass die Stämme da mit Freude hinziehen, werden sie ein Zeugnis für Israel oder vielleicht ein Zeugnis für andere. Also wenn wir die Beziehung mit Gott so leben, dass andere diese Freude sehen und diese Sehnsucht, zu Gott zu kommen, dann werden sie vielleicht auch davon angesteckt.
Mhm. Wir haben jetzt schon automatisch mit dem Wissen, das wir im Hinterkopf haben, das immer wieder auf uns angewandt. Eigentlich ist das ja jetzt ein Psalm, der eben im alten Israel sehr große Bedeutung hatte, wo Jerusalem eine buchstäbliche Stadt war, wo der Tempel auch wirklich buchstäblich zu finden war. Wir lassen unsere Hand in den Psalmen, aber schlagen ganz schnell mal nach hinten in den Hebräerbrief. Wollen wir gehen, Hebräer Kapitel 9, 11 bis 15, weil hier noch einmal ganz deutlich wird, was das mit uns heute zu tun hat. Vielleicht, René, darf ich dich bitten, dass du das liest für uns, Hebräer Kapitel 9, 11 bis 15.
Gerne. Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist, und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen.
Danke schön. Wie hilft euch das, dass ihr wisst, dass das irdische Heiligtum eigentlich nur eine 1:1 Abbildung des Himmlischen war? Wie hilft euch das, auch Symbolik in der Offenbarung zu verstehen? Zum Beispiel Offenbarung 14.
Also, ja, bitte erst du.
Also sowohl hier wie auch an anderen Stellen im Hebräerbrief wird ja deutlich, dass das, was auf der Erde war, eben nicht der vollkommene Dienst war. Das war ein Abbild, das war etwas, das uns hilft zu verstehen, was in einer viel größeren Weise, auch viel größere Herrlichkeit im Himmel eigentlich vor sich geht. Und Paulus macht hier deutlich, dass Jesus Christus der eigentliche Hohepriester ist, der in diesem himmlischen Heiligtum für uns eintritt und damit auch Gericht hält. Denn das Gericht dient ja der Rechtfertigung. Womit wir dann wieder einen Zusammenhang, einen engen haben zur Offenbarung, gerade Offenbarung 14, wenn wir dort in der ersten Engelsbotschaft von der Stunde des Gerichts hören, wo auch die Gnadenbotschaft an die Welt ergeht, sich doch rechtfertigen zu lassen in diesem Gericht, das hier angedeutet wird.
Ich möchte jetzt noch auf den Vers 14 kurz eingehen. Das Blut des Christus, wie hängt das jetzt, viel deutlicher kann man es wahrscheinlich gar nicht mehr sagen, mit dem Lamm zusammen? Wie bringen wir das in Zusammenhang?
Das Lamm war ja das typische Opfertier. Wenn jetzt jemand gesündigt hat, dann konnte er seine Sünde auf das Tier übertragen und das Tier ist für ihn gestorben. Und darum finden wir dieses Symbol auch immer wieder. Vor allem auch, du hast es ja schon angesprochen, René, im Johannesevangelium, wo dann Jesus, also von Johannes dem Täufer eigentlich darauf hingewiesen wird, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und so kommt das auch in der Offenbarung immer wieder vor, das Lamm, das quasi gestorben ist als Sündopfer für uns. Und so wird es auch hier im Vers 14 deutlicher, das Blut des Christus, er hat sich selbst für uns geopfert.
Das heißt, wir merken, dass alles, was im irdischen Heiligtum irgendwie eine Rolle gespielt hat, ob es Feste waren oder ob es Gegenstände waren, ob es tägliche Rituale waren oder jährliche, alles hat gipfelt in der Person Jesu. Alles hat auf Jesus hingedeutet und er hat ganz viel von diesen, also er ist Priester, er ist Lamm, er ist ganz viel von der Symbolik, ist er. Wir werden auf das Lamm noch zu sprechen kommen in Offenbarung 14,1, aber es hilft uns schon mal, dass wir wissen, wer das Lamm ist. Jetzt gehen wir in den nächsten Psalm. Dennis, der fällt jetzt wieder dir zu. Und zwar ist das mal der Psalm 15. Und vielleicht, Thomas, kannst du dir auch schon den Psalm 24 aufschlagen. Okay. Den werden wir gleich danach lesen. Die haben einen ähnlichen Inhalt. Psalm 15 und Psalm 24.
Ein Psalm Davids. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer in Unschuld wandelt und in Gerechtigkeit übt und die Wahrheit redet von Herzen? Wer keine Verleumdung herumträgt auf seiner Zunge? Wer seinem Nächsten nichts Böses tut und seinen Nachbarn nicht schmäht? Wer den Verworfenen als verächtlich ansieht, aber die ehrt, die den Herrn fürchten? Wer, wenn er etwas zu seinem Schaden geschworen hat, es dennoch hält? Wer sein Geld nicht um Wucherzinsen gibt und keine Bestechung annimmt gegen den Unschuldigen. Wer dies tut, wird ewiglich nicht wanken.
Vielen Dank. Und gleich den Psalm 24 dazu.
Okay. Also hier ist wieder ein Psalm von David. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die dein Angesicht suchen, das ist Jakob. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, hebt und hebt euch, ihr ewigen Pforte, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen. Er ist der König der Herrlichkeit.
Dankeschön. Welche Frage wird in diesen beiden Psalmen aufgeworfen und eigentlich durch die Psalmen beantwortet?
In Offenbarung 14,1 haben wir gehört, dass die 144.000 mit dem Lamm auf dem Berg sind. Und hier wird die Frage beantwortet, wer das denn eigentlich ist. Mhm. Wir haben eine Art Charakterisierung. Wir sehen, dass das Menschen sind, die, ich sage jetzt mal verkürzt, einfach in Unschuld wandeln, die Gebote Gottes ernst nehmen, die ihm treu sind, die werden mit ihm dort sein dürfen.
Finden wir, vielleicht müssen wir wieder einen Finger drin lassen, finden wir wirkliche Parallelen zwischen Offenbarung 14, 1 bis 5 in diesen beiden Psalmen, Psalm 15 und Psalm 24? Könnt ihr da ein paar nennen? Also du hast das jetzt schon zusammengefasst, ja? Aber finden wir ein paar vielleicht sogar wörtliche Parallelen?
Also zum Beispiel Psalm 15, Vers 2, der die Wahrheit redet in seinem Herzen. Mhm. Und wir hören in Offenbarung 14, dass die 144.000 nur die Wahrheit reden. Keine Lüge wurde in ihrem Munde gefunden. Mhm. Das wäre eine.
Mhm. Haben wir noch sowas? Entweder im Psalm 15 oder im Psalm 24.
Naja, es ist vielleicht nicht ganz hundertprozentig wörtlich, aber es sind jetzt ja 144 tatsächlich auf diesem Berg. Also es gibt offensichtlich Leute, die diese Merkmale erfüllen, die sie halt da befähigt, auf dem Berg zu stehen.
Mhm. Wodurch werden sie denn befähigt? Ich meine, wenn wir uns das da durchlesen, ich weiß nicht, ob wir, die wir hier sitzen, sagen können, dass wir immer nur in unserem Leben rechtschaffen gewandelt sind, Gerechtigkeit geübt haben, Wahrheit geredet haben in unserem Herzen, unschuldige Hände haben, ein reines Herz. Wie seht ihr das?
Ich denke, das trifft auch nicht auf die zu, die der Psalmschreiber David jetzt hier im Blick hat. Er selbst ist ja auch jemand, der Fehler begangen hat. Aber er hat es bereut und er hat es damit auch dann vergeben bekommen. Und so verstehe ich das hier auch. Das sind Menschen, die sind sich durchaus ihrer vergangenen Schuld bewusst. Sie wollen sie aber nicht wiederholen. Sie haben sie bereut, sie wurde vergeben. Und ihre Lebenseinstellung ist jetzt eine derart treue Einstellung, wie wir das dort lesen.
Mhm. Und in Offenbarung 14, Vers 3 steht, das sind die, die erkauft worden sind von der Erde. Mhm. Und das im Zusammenhang mit dem Lamm erinnert mich halt natürlich an 1. Petrus 1, Vers 18 und 19, wo steht, dass wir durch Jesu Blut freigekauft worden sind. Und das ist eben die Vergebung von den Sünden.
Ja.
Ganz klar. Also Paulus gibt ja das Urteil, dass alle Menschen gesündigt haben. Das heißt, da gibt es keinen Menschen, der sündlos ist, außer einem, das wäre Jesus Christus. Und darum ist er auch das Opfer Lamm, das sein Leben für uns gegeben hat. Und so wie es auch hier beschrieben wird, und Dennis hat es ja schon gesagt, ja, er kauft quasi durch das, was Jesus Christus für sie getan hat, durch seinen Tod sind sie erlöst. Und dadurch stehen sie auch durch diese Gnade, durch diese Vergebung vor Gott so, als hätten sie nie gesündigt. Eine vollständige Vergebung. Und darum werden sie auch schon so beschrieben hier, unsträflich, Vers 5, ja, wirklich rein, kein Betrug in ihrem Mund, nichts falsch gemacht, obwohl sie ja doch was falsch gemacht haben. Aber aus Gottes Perspektive, aufgrund der Vergebung, stehen sie so, als hätten sie nie gesündigt.
Und das ist halt, das eine ist halt die Vergebung, aber das andere ist halt, dass sie jetzt wirklich so frei sind, dass sie auch anders leben wie vorher. Also hier steht ja, sie folgen dem Lamm hin, wohin es auch geht, nach wohin es auch geht. Und das ist ja ein bisschen das, was in Hebräer 9, Vers 14 auch steht, dass die Reinigung des Gewissens dazu führt, dass wir jetzt dem lebendigen Gott dienen können. Und das erleben die, das haben die erlebt. Das hat dazu geführt, dass sie jetzt egal welche Konsequenzen es mit sich bringt, die folgen dem Lamm.
Also das ist ein, ein sehr schöner Gedanke, dass die Frage, wer darf wohnen in deiner Gegenwart, so möchte ich es jetzt fast umformulieren, ja, auf deinem heiligen Berg, dass sie hier beantwortet wird, gleich schon in Vers 1. Denn das Lamm steht mit ihnen dort. Und aufgrund des Lammes können sie dort stehen. Anders wäre es gar nicht möglich. Sehr schön. Dann gehen wir noch in den vierten Psalm, in den Psalm 51. Der ist ein bisschen länger. Glaubst du, ich darf dich, René, trotzdem bitten, dass du ihn liest für uns, auch natürlich, wenn er ein bisschen länger ist? Danke.
Lese gern, ich kann ein bisschen schneller lesen.
Nein, nein, musst du gar nicht.
Psalm 51, dem Chorleiter, ein Psalm von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade, tilge mein Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Gefallen an Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Isop und ich werde rein sein. Wasche mich, und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine jauchzen, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Herrlichkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Lehren will ich die von dir abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Rette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meine Hilfe, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd preisen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde. Denn du hast kein Gefallen am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es, Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Tue Zion Gutes in deiner Gunst, baue die Mauern Jerusalems, dann wirst du Gefallen haben an rechten Opfern, Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar.
Vielen Dank. Wenn ihr euch die ersten 7 Verse anschaut, welche Wörter kommen da immer wieder vor?
Was direkt ins Auge fällt, ist natürlich das Wort Sünde, auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite wieder das Recht oder auch das Vergehen oder die Barmherzigkeit, die Gnade, also alles, was irgendwie mit Sündenschuld und dem Umgang damit zu tun hat.
Mhm. Und was kommt so raus? Wie fühlt er sich? Sagt er, ja, das war jetzt eine Sünde. Wir haben ja durch die Einleitung, wissen wir, worum es geht, ja, die Geschichte mit Bathseba. Ja, das war eine Sünde, bitte vergib sie mir. Oder wie geht er damit um?
Wenn ich das hier so lese, höre ich ganz klar den Wunsch nach völliger Reinheit. Mhm. Und nicht nur bezogen auf diese eine Sünde, sondern er erwähnt ja sogar auch in Vers 7, dass er schon, also so heißt es hier in der Schlacht, ja, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Das heißt, er ist sich auch bewusst, dass es durchaus möglich ist, dass er sich versündigt, ohne selber vielleicht mitzubekommen, die verborgenen Sünden, wie es dann heißt in Psalm 19 und an anderen Stellen. Aber der große Wunsch ist hier nach Einheit und dass Gott ihn auch reinigt und ihn annimmt.
Mhm. Gerade der Vers 7, der macht mich schon fast ein bisschen betroffen, weil er hier einfach deutlich macht, noch schon lange bevor das mit Bathseba geschehen ist oder irgendwas war, in Sünden hat mich meine Mutter geboren oder empfangen. Er fühlt sich einfach von Grund auf, von Anfang an, hier geht sogar bis in die Schwangerschaft zurück, ja, bis zur Zeugung, ist ihm einfach bewusst, dass er sündhaft ist, dass etwas nicht stimmt mit ihm, dass diese Reinheit, die er sich wünscht, von Anfang an nicht gegeben war, weil er Mensch ist.
Und da wird deutlich, dass Sünde nicht einfach nur so ein abstraktes Konzept irgendwie ist, sondern dass man das wirklich spürt, dass man wirklich sich unrein, unsauber fühlt. Und er wünscht sich, dass es anders ist.
Wann fühlen wir das, dass wir unrein sind?
Häufig braucht es dann schon eine gewisse Situation, die uns das ins Bewusstsein bringt. Hier geht es ja, wie die Einleitung Vers 2 uns sagt, um das Geschehen mit Bathseba. Hm. Und das war ihm nicht gleich bewusst, was er da getan hat, obwohl er es hätte besser wissen müssen. Es wird ihm bewusst, als der Prophet zu ihm kommt, wie wir hier hören, und ihn das wissen lässt. Da frage ich mich jedes Mal, wenn ich das lese, wie konnte es sein, dass ihm das nicht eh klar war? Hm. Oder braucht er einen Propheten, der ihm so deutlich ins Gewissen redet, dass ihm die Größe der Schuld richtig bewusst wird? Mhm. Hier sehen wir jedenfalls, da ist es ihm bewusst gewesen.
Mhm. Ich habe den Eindruck, es ist die Gegenwart Gottes, die das macht. Wenn wir uns dann seiner Gegenwart bewusst sind und seine Heiligkeit und seine Reinheit sehen, dann wird uns das so klar wie in Vers 7, ja, dass egal was wir tun und egal was wir denken, es immer von Sünde geprägt ist, dieses wir sind allesamt Sünder und ein Mangeln des Ruhmes, ja.
Vielleicht, also der Prophet kommt ja zu ihm. Also vielleicht könnte man für heute sagen, man muss halt das Wort Gottes hören und muss schon in die Bibel, ins Gesetz oder also generell einfach das Wort Gottes lesen, das an sich ranlassen. Weil also gerade wenn man die Propheten liest und hört, was da so an moralischen Verwerfungen dem Volk vorgetragen wird, wenn man das an sich ranlässt, dann kommt man, glaube ich, zu keinem anderen Schluss, als das zugeben zu müssen, dass man nicht rein geblieben ist in seinem Leben.
Ja.
Ja, und die Geschichte, so wie es Tarenich schon angesprochen hat, zeigt eben auch, dass es durchaus passieren kann, dass man etwas tut, was nicht in Ordnung ist. Und ich denke schon, dass es David irgendwie auch klar war, weil er versucht es ja zu vertuschen. Man merkt es ja, ne? Wie er dann versucht hat, den Uriah ranzuholen und es ihm zu jubeln und er spielt nicht mit. Und dann verstrickt er sich dann noch in einen Mord und die Lüge war eh schon da und Ehebruch war auch schon da. Und er brauchte dann tatsächlich hier eine klare Konfrontation mit dem, was er da getan hat, durch den Propheten, durch das Wort Gottes quasi. Und dann scheint ihm auch vor allem bewusst zu sein, dass es ja gar nicht jetzt nur um die Tat an sich ging, sondern dass er in dieser Zeit sich immer mehr von Gott getrennt hat. Und das ist ja das, was eigentlich Sünde ist. Diese Trennung von Gott. Nicht nur reduziert auf ein Verhalten oder eine Tat, sondern auch auf einen Zustand. Und drum dieser große Wunsch dann zum Beispiel in Vers 12 hier, erschaffe mir, oh Gott, ein reines Herz und gib mir von neuem einen festen Geist. Das heißt, dieser große Wunsch auch, wieder mit Gott verbunden zu sein. Von Gott geführt zu werden, von Gottes Geist erfüllt zu sein, sodass er möglichst gleich die Sachen klärt und nicht erst da weiter wachsen lässt. Ja.
Du hast schon übergeleitet. Schauen wir uns den zweiten Teil an. Seht ihr noch andere Wörter, die in die gleiche Richtung gehen? Ja, du hast jetzt schon das reine Herz angesprochen, den festen Geist. Sehen wir noch etwas?
Vers 9. Entsündige mich, wasche mich. Dieses Waschen kommt ja auch in Vers 4 schon vor. Das ist mehr wieder das, was ja auch angesprochen wurde. Er fühlt sich einfach grundsätzlich so unsauber irgendwie. Das wird jetzt hier deutlich.
Das Schöne ist, es hemmt ihn nicht davor, in Gottes Gegenwart zu sein. Und er wünscht sich jetzt, noch näher an ihn dran zu kommen. Wo seht ihr diesen Wunsch noch mehr, diese Sehnsucht nach Gott und wieder ganz eins zu sein mit ihm?
Also auch, ich würde sogar in Vers 12 da sogar bleiben. Also dieses erschaffe mir, also er weiß oder er fühlt, dass er eine wirkliche Neuschöpfung braucht. Also das, gerade wenn man den Vers 7 damit reinnimmt, also er muss quasi neu geboren werden. Also seine alte Geburt, die hilft ihm jetzt nicht mehr. Also es braucht halt eine Neuschöpfung, sonst ändert sich an seinem Zustand gar nichts.
In Vers 13, wenn er darum bittet, dass der Geist der Heiligkeit nicht von ihm genommen wird, da geht es ja auch darum, dass er Gott nahe sein möchte, dass er Gottes Gegenwart in sich spüren möchte.
Ja.
Ich glaube auch Vers 10, Fröhlichkeit und Freude, Vers 14, wo es um die Freude geht, das ist ein Thema, das jetzt hier wiederkehrt, auch in Vers 17, wo es darum geht, dass das Lob verkündigt wird, oder in Vers 16, dass er jubelnd preist. Er möchte von dieser Trauer über die Sünde hinkommen zu der Freude über die Reinheit und Vergebung, die er erlangt hat. Freude über die Gegenwart Gottes, die ihm wieder zuteil wird.
Und diese Freude, das hatten wir auch gerade ja schon im Zusammenhang mit dem Heiligtum. Und da erinnere ich mich dann halt auch wieder an Hebräer 9, so auch an den Vers 14. Also wenn das Gewissen so belastet ist, glaube ich, wie das der David hier empfindet, dann ist man innerlich so verzagt, dass man sich nicht vorstellen kann, nochmal wieder was Gutes zu tun oder Gott irgendwie dienen zu können. Gerade auch, weil er so heilig ist und da so ein großer Spalt ist. Aber wenn er in Vers 12 hier sagt, seinen neuen festen Geist haben möchte, dann ist das, glaube ich, genau das, was der Paulus da im Hebräerbrief auch schreibt, dass dadurch, dass das Gewissen dann wieder rein ist, hat man wieder diese innere Festigkeit, diese Zuversicht, dass man Gott wirklich dienen kann. Und das befähigt einen dann, diese Freude, dass man dieses Heil dann wieder hat, das befähigt einen dann tatsächlich wieder Gott zu dienen, so wie er das sich halt vorstellt, das Gesetz wieder neu halten zu können, sozusagen.
Wenn man überlegt, wann das im Leben Davids geschehen ist, es war ja gegen Ende seines Lebens. Ellen White gibt uns da den Hinweis, dass er schon sehr, sehr zur Ruhe gekommen ist. Alle Kriege waren erfolgreich, das Reich ist befriedet, er wird langsam älter und dass er dann nachlässig wurde in seiner Wachsamkeit der Sünde gegenüber. Er sieht dann diese schöne Frau, von der ihr noch gesagt wird, dass sie schon vergeben ist, an einen seiner Helden, einen seiner 30 Helden, Uriah, der kannte den. Und er geht diesen Mann so. Und wie Thomas schon sagte, verstrickt ihn auch noch dann in, oder will ihn mit reinziehen. Und am Ende wird er auch noch getötet. David begeht hier so viel Schreckliches, wo er schon so viele Jahre mit Gott gegangen ist. Gottes Rettung, Gottes Fürsorge und Schutz, gerade auch bei den Verfolgungen durch Saul, immer wieder erlebt hat. Gegen Ende seines Lebens kommt dann diese Sünde hier zustande. Ich glaube, dass ihn das auch sehr bekümmert hat, weil man von jemandem, einem Mann fortgeschrittenen Alters mit so viel Gotteserfahrung einfach mehr erwartet hätte. Ich denke, auch das ist so die Sehnsucht, die er hier ausdrückt, wenn er sagt, er wünscht sich ein neues Herz und den göttlichen Geist. Ihm ist bewusst, da ist noch so viel Falsches an ihm. Ich glaube, er ist richtig erschrocken über sich. Bei einem jungen Mann hätte man das vielleicht eher erwartet, aber nicht bei jemandem, der schon so erfahren im Glauben ist.
Aber das merkt man eben auch an der Geschichte hier. Das kann ganz schnell gehen, dass man denkt, das ist alles in Ordnung. Aber nichts ist in Ordnung. Das war eben bei ihm auch so, ja. Er hätte ganz woanders sein sollen, vielleicht mit seinen Leuten an der Front kämpfen und nicht zu Hause sitzen und vor Langeweile dann Blödsinn machen.
Ja.
Das kann halt ganz schnell gehen und auch in unserem Leben soll das eine Warnung sein, in gewisser Weise ja nicht zu denken, es ist alles schon okay, es passt schon. Wichtig ist eben immer mit Jesus Christus verbunden zu sein und verbunden zu bleiben und nicht eher weitergehen, bevor wir nicht wirklich diese Gewissheit haben, dass wir jetzt mit ihm verbunden sind.
Und diese Sehnsucht, die mir auch wieder hilft, aufzustehen, ja, wenn ich gefallen bin. Die Sehnsucht, die Freude an der Erlösung.
Es ist noch eines, was mich bei der Geschichte, die wir jetzt nicht gemeinsam gelesen haben, aber wir setzen sie ja voraus, immer wieder auch verwundert ist. David war umgeben von vielen Leuten, von Ratgebern, auch von engen Freunden, die sich gewagt haben, mal ein offenes Wort zu sprechen. Warum haben sie das hier nicht getan, als sie gesehen haben, was er da macht? Warum ist da keiner eingeschritten und gesagt, David, du bist gerade nicht ganz bei Sinn, lass uns mal zusammen eine Runde spazieren gehen oder was? Ja, bring dich auf andere Gedanken. Das Ganze passiert und auch hinterher, als die Sache mit Uriah dann ist und Uriah tatsächlich noch dann am Ende auch ermordet wird durch Davids Handlanger. Warum ist in dem ganzen Prozess, der nicht einfach ein 24 Stunden ablief. Hier müssen Wochen vergangen sein. Warum ist da keiner zu ihm und hat, bevor Nathan in Gottes Auftrag kam, gesagt, David, weißt du eigentlich, was du da tust, um ihn zu dieser Buße hier zu führen? Wir haben ja heute nicht diese Art des Privileg, dass ein Prophet vielleicht als Nachbar bei uns wohnt, der dann mal vorbeikommt, wenn wir uns Mist geleistet haben. Wir brauchen Menschen, die uns das sagen.
Und das im Zusammenhang mit der Sehnsucht nach Gott, die du erwähnt hast, das finde ich hier spannend im Vers 15 und auch folgende dann, offensichtlich führt das auch zu einer Sehnsucht, auch andere Menschen dann zu Gott zu bringen. Also er will den Abtrünnigen, er hat Gottes Wege lehren und dass sich die Sünder bekehren. Er will über die Gerechtigkeit Gottes singen sozusagen und das Lob verkündigen und so weiter. Also offensichtlich führt die Erlösung auch gleichzeitig dazu, dass man sich missionarisch irgendwie, also dass man diese Freude halt einfach irgendwie weitergeben kann, sozusagen.
Ja, schön ist, dass ganz am Ende dieses Psalms Zion wieder vorkommt. Und das Heiligtum, der Altar, die Mauern Jerusalems, das Opfer. Und jetzt würde ich mit euch gern nochmal in Offenbarung 14,1 reingehen. Und wir schauen, ob wir jetzt die Symbolik hier mit noch mehr Hintergrund füllen können aus diesen vier Psalmen, die wir gelesen haben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, doch du hast den langen Psalm gelesen, Dennis, dann liegt es wieder an dir. Da, wo wir begonnen haben, darfst du ihn noch einmal lesen für uns.
Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben.
Also wir haben jetzt besprochen, das Lamm ist Jesus, der als Opfer mit seinem Blut uns Vergebung schenkt. Und nicht nur Vergebung, sondern auch noch etwas anderes, da kommen wir gleich dazu. Der Berg Zion ist ein Symbol für?
Das ist, der Tempel steht auf diesem Berg.
Ja.
Und auch der Berg, der als Moria bezeichnet wird zur Abrahams Zeit, Genesis 22, wo Abraham seinen Sohn Isaak hätte opfern sollen und dann das Lamm oder der Widder von Gott zugeführt wurde. Also ein sehr symbolträchtiger Berg, der für die Vergebung durch das Blut Christi steht.
Und im Psalm 122, als das Thema war, haben wir auch gesagt, das ist die Gegenwart Gottes. Ja? Das heißt, das Lamm, das uns Reinheit schenkt, Vergebung schenkt, steht in der Gegenwart Gottes. Ich versuche es jetzt einfach so zu füllen und zu lesen. Mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Über den Namen haben wir noch nicht so viel gelesen, aber in Psalm 15 und Psalm 24, da haben wir schon herauskristallisiert, was dieser Name bedeutet. Was würdet ihr sagen? Da ging es ja um die Frage, wer darf jetzt da stehen?
Genau, ja, es geht um den Charakter letztendlich, weil Gottes Charakter so rein ist, so heilig ist, so ohne Fehler. Und sie werden ja auch so beschrieben, sind sie quasi auch durch die Vergebung, die Gott ihnen schenkt, durch die Beziehung, die sie mit ihm leben und auch die Umsetzung seines Willens, tragen sie quasi den Charakter Gottes. Ja.
Wir haben in der Bibel ja verschiedene Geschichten, in denen Personen benannt werden, vielleicht prophetisch benannt oder aufgrund eines Ereignisses wie Jakob, der mit Gott ringt am Jabbok und an Israel genannt wird. Andere werden im Vorhinein schon benannt, bekommen einen Namen, so wie Johannes oder Jesus, die dann auch auf die Mission deuten, die sie in ihrem Leben haben. Und wenn wir hier hören, also in meiner Übersetzung zumindest, beim Dennis war das jetzt gerade nicht gegeben, aber hier in der Elberfelder hören wir, dass es der Name, sein Namen, also des Lammes, und der Name des Vaters ist. Der Name Jesus, Joshua, Josua bedeutet, der Yahweh rettet. Und der Name des Vaters, wenn wir jetzt das Tetragramm nehmen, JHWH, und wir würden es vielleicht einfach mal so pauschal benennen als der immer Seiende, dann haben wir hier Yahweh rettet, der immer Seiende, als eine Art Verheißung auch für die Menschen, die hier mit ihm sein werden, die immer sind, dadurch, dass Jesus Christus sie gerettet hat. Ewiges Leben, das ihnen gehört. Und vom Namen her bedeutet das auf der Stirn, dass ihre Persönlichkeit geprägt sein wird nach seinem Wesen.
Also es ist wunderschön. Jetzt frage ich euch, was macht das mit euch persönlich? Was passiert da mit euch von all dem, was wir besprochen haben? Was wäre eure Reaktion jetzt, so als persönliche Antwort?
Denn die beiden Namen möchte ich auch gerne auf der Stirn haben. Wir haben es ja irgendwie schon, wenn wir uns als Christen bezeichnen, dann haben wir schon, wir gehören ja zu dieser Familie Christi, aber sein Name auf der Stirn ist natürlich nochmal wirklich auch in seinem Wesen, dass wir ihn richtig widerstrahlen, dass andere Leute in uns Jesus Christus sehen. Das ist ja der Wunsch eines jeden aufrichtigen Christen.
Ja.
Hier sehen wir, so wird es sein.
Und natürlich auch der Wunsch eines Tages auch dort zu stehen, unter diesen 144.000. Und da merkt man schon beide Gedanken. Auf der einen Seite überhaupt auch die Frage, bin ich überhaupt würdig? Ja. Und wie jemand so schön sagte, wenn ich auf mich schaue, wie soll ich dann gerettet werden?
Ja.
Aber ihr Blick ist gerichtet auf das Lamm. Ihr Blick ist gerichtet auf den Vater. Und wie sollen sie da verloren gehen?
Ja.
Weil er hat alles getan, was notwendig ist, um sie zu erretten.
Dankeschön. Ja, lieber Zuhörer, liebe Zuschauerin, lies dir doch in Ruhe mal ein paar Psalmen durch. Und wenn du möchtest, schreib uns in den Chat, welche Symbolik du findest und wie sie dir hilft, die prophetischen Bücher besser zu verstehen. Und jetzt möchte ich gern den Dennis noch bitten, dass du mit uns ein Abschlussgebet sprichst.
Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir danken für die Symbole, die wir in der Bibel bekommen haben. Wir wollen dir danken, dass du uns damit die Verheißung gegeben hast, dass wir einmal bei dir sein können, dass wir die Ewigkeit mit dir verbringen können, dass du uns dafür befreien möchtest von aller Schuld, von aller Unreinheit, von allen moralischen Verfehlungen, die wir in unserem Leben angesammelt haben. Wir danken dir, dass du uns verheißen hast, dass du uns davon befreien möchtest, was von diesen ganzen Dingen, die Leid und Unwohlsein in unserem Leben verursachen. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns die Freude erleben lässt, die dein Heil mit sich bringt. Und die Freude, die der Dienst für dich mit sich bringt. Wir danken dir dafür von ganzem Herzen im Namen Jesu. Amen.
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 Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.